Caritas fragt nach. Millionen von Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Ihr Schicksal ist mit unermesslichem Leid verbunden. Ihr Weg, die Aufnahme und der Umgang mit ihnen stellen jedoch nicht nur die Flüchtlinge selbst, sondern auch Staaten, Gesellschaften und die internationale Gemeinschaft vor große Herausforderungen. Wie man Fluchtursachen wirksam bekämpft, gehört zu den drängendsten Fragen unserer Zeit. Die Bundesregierung hat im Jahr 2019 eine Fachkommission beauftragt, Ansätze für die Minderung von Fluchtursachen zu entwickeln. Am 18. Mai hat die Fachkommission ihren Bericht vorgestellt. Wir möchten diesen Bericht flankieren und die Perspektiven von Expertinnen und Experten zu Fluchtursachen und Mitteln der Fluchtursachenminderung vertonen. Wir möchten Ihnen Einblicke in die Situationen in verschiedenen Regionen der Welt und in die Arbeit der Expertinnen und Experten geben. Wir fragen nach, welche politischen und gesellschaftlichen Faktoren Menschen zur Flucht bewegen, wie man auf diese einwirken kann und welche Maßnahmen bereits ergriffen werden. Mein Name ist Latoya Waha und ich bin in der Hauptabteilung Analyse und Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung für die Themen Flucht und Migration verantwortlich. Heute spreche ich mit Annette Schwarzbauer über Venezuela. Frau Schwarzbauer leitet dort das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Generell liegen Fluchtursachen in Konflikten und politischer Verfolgung. Der Bericht, den wir hier flankieren möchten, geht aber auch auf Gründe für Migration ein, wie versagende Regierungen, scheiternde staatliche Institutionen oder wirtschaftliche und soziale Perspektivlosigkeit. In den vergangenen Jahren haben rund 5 Millionen Menschen Venezuela verlassen. Frau Schwarzbauer, was sehen Sie als die zentralen Gründe dafür, dass die Menschen von dort in so großer Zahl gegangen sind?
Venezuela befindet sich seit einigen Jahren in einer tiefen Krise, die alle Lebensbereiche betrifft. Das ist paradox, denn Venezuela ist gleichzeitig das Land mit den größten Erdölvorkommen der Welt und war noch 1970 eines der 20 reichsten Länder der Welt. Es kam dann aus verschiedenen Gründen zu einem Abschwung, also einmal eine zu starke Abhängigkeit der Wirtschaft vom Erdöl. Es kam dann Anfang der 2000er Jahre Präsident Hugo Chavez an die Macht. Mit dem Versprechen, die Probleme des Landes zu lösen, ist er eben auch mit relativ großer Mehrheit gewählt worden. Und es gab zunächst auch viele soziale Wohltaten, die wegen steigender Ölpreise dann auch wieder möglich wurden. Aber auch da, durch diese zu starke Abhängigkeit vom Erdöl, betraf das dann auch den Staatshaushalt. Die Erdölpreise fielen, es gab verschiedene Eingriffe in die Wirtschaft. Und es kam dann zu verschiedenen Protestwellen in den vergangenen Jahren. Denn die wirtschaftliche Situation verschlechterte sich zunehmend. Es kam dann auch zu Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition. Die Spielräume für die Opposition wurden auch enger und auch die humanitäre Lage wurde immer schlechter. Seit 2014 ist Nicolas Maduro Staatspräsident. Es kam weiterhin zu Auseinandersetzungen zwischen Opposition, Regierung. Manche mögen es, glaube ich, mitbekommen haben, dass Anfang 2019 der Oppositionelle Juan Guaido sich zum Interimspräsidenten ernannt hat. Und in der Folge kam es auch zu einer Aushebelung verschiedener Institutionen. Es gab dann sozusagen zwei Staatspräsidenten. Es gab verschiedene andere Institutionen, die sich auch verdoppelt haben. Und aus der Wirtschaftskrise wurde zunehmend eine humanitäre und auch politische Krise. Hinzu kamen dann später Wirtschaftssanktionen, die in Teilen eben auch das Wirtschaftsleben sehr stark in Venezuela betreffen. Es gibt für viele Menschen also wirklich eine Not. Es gibt die politische Krise, es gibt Perspektivlosigkeit. Und also je nachdem, wie man Armut misst, befinden sich 65-97% der venezolanischen Bevölkerung in Armut. Hinzu kommen im täglichen Leben Probleme in der Infrastruktur. Es gab in den letzten Jahren Probleme bei der Grundversorgung mit Lebensmitteln, mit Arzneimitteln, teilweise die Wasserversorgung, die gestört ist, Stromausfälle, in den letzten Jahren viel Treibstoffmangel. Und es kam dann im Laufe der letzten Jahre eine Hyperinflation dazu. Es gibt in den letzten 1,5-2 Jahren durchaus eine leichte Entspannung durch eine de facto Dollarisierung, Erleichterung von Importen. was allerdings auch dazu führt, dass die Schere, die auch besteht, noch weiter auseinandergeht. Also diejenigen, die Zugang zu US-Dollar haben, die können so ziemlich alles kaufen, was man zum Leben braucht. Es gibt auch inzwischen wieder Benzin zu internationalem Preis, aber das ist eben nicht für alle zugänglich. Aus dieser Situation heraus gibt es unterschiedliche Gründe dafür, dass Venezolaner eben in so großer Zahl ihr Land in den letzten Jahren verlassen haben. Der größte Anteil gibt an, aus wirtschaftlichen Gründen das Land zu verlassen. Wir arbeiten mit der Katholischen Universität zusammen, die jährlich eine Umfrage durchführt zur sozialen und wirtschaftlichen Situation im Land. Und laut der letzten Umfrage von 2019/2020 haben 83% der Befragten angegeben, dass sie wegen Arbeitssuche beziehungsweise weil sie ein anderes Arbeitsangebot im Ausland erhalten haben, das Land verlassen haben. 5,7% geben an Familienzusammenführung und 1,3% geben politische Gründe an. Das hat sich ein bisschen verändert im Verhältnis zu der Umfrage von 2017. Da gab es 2/3 der Befragten, die gesagt haben, sie gehen wegen Arbeitssuche, 5% aus den Gründen Sicherheit. Es ist für einen Teil der Bevölkerung auch ein wichtiger Faktor, gerade im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela, wo es verstärkt zu Auseinandersetzungen kommt zwischen organisierten Banden, Sicherheitskräften. Und 2017 haben 3% der Befragten angegeben, dass sie aus politischen Gründen das Land verlassen haben. Da gibt es eine Aussage auch aus der Katholischen Universität, also Opposition im Land zu sein, ist schwierig beziehungsweise kann auch gefährlich sein.
Sie zeigen, dass es verschiedene Gründe dafür gibt, warum Menschen Venezuela verlassen wollen. Sie sind auf politische Faktoren, auf Probleme in der Versorgung und eine zerbrechende Infrastruktur eingegangen. Sie haben aber auch auf wirtschaftliche Faktoren und die Arbeitssuche als Gründe der Migration verwiesen. Können Sie das noch etwas genauer erläutern?
Bei der Arbeitssuche ist es, glaube ich, wichtig zu beachten, die Bedeutung der Rücküberweisungen. Also es geht ein Teil der Menschen, um einfach Arbeit zu finden, Einkommen zu erzielen. Und sie unterstützen damit in großer, relativ großer Zahl eben auch verbliebene Familie hier im Land. Es hat sich auch gezeigt, dass genau aus diesen Gründen vor allem Menschen im arbeitsfähigen Alter das Land verlassen und auch viele sehr gut Ausgebildete, also vor allem zu Beginn vor einigen Jahren, als sich die Situation verschlechterte, sind mehr gut Ausgebildete gegangen. Es sind jetzt auch immer noch 1/4 der Migranten Personen, die einen universitären Abschluss haben. Dann eben viele junge Leute, die Hälfte der aktuellen Leute, die das Land verlassen, sind im Alter zwischen 15 und 29 Jahren und rund 30-40% sind im Alter von 30-49 Jahren. Also das wirkt sich auch aus. Es bleiben eben zunehmend ältere Leute hier zurück, eben Kinder. Und es macht sich auch bemerkbar bei der Arbeitskraft, die hier vor Ort ist und beim Faktor auch, wer mit welcher Ausbildung ist hier noch vor Ort. Darüber hinaus ist in dem Zusammenhang, glaube ich, auch noch interessant, dass Venezuela eigentlich ein klassisches Einwanderungsland war. Also Venezuela hat in den 60er, 70er Jahren vor allen Dingen viele Migranten aus Lateinamerika aufgenommen und aus noch Jahrzehnten davor gab es auch viele europäische Einwanderer. Und deswegen gibt es auch noch jetzt immer viele Venezolaner mit europäischen Vorfahren, die auch einen europäischen Pass besitzen oder auch beantragen können und die mit diesem Pass auch nach Europa einreisen können. Also insofern werden diejenigen dann auch nicht als venezolanische Migranten mitgezählt. Im Moment ist es so, dass auch aufgrund der Corona-Situation die Migration abgenommen hat. Es gibt einerseits auch Leute, die wiederkommen, auch zum Teil aus Gründen der Corona-Situation. Also seit Ausbruch von Corona sind vor allen Dingen im informellen Sektor tätige Menschen zurückgekommen. Da zum Beispiel auch gerade in Kolumbien die Möglichkeit, im informellen Sektor Einkommen zu erzielen, auch deutlich schwieriger geworden sind. Und wegen dieser Beschränkungen gibt es dann für die gerade im informellen Sektor Tätigen kaum auch Überlebensmöglichkeiten oder die Möglichkeit, Einkommen zu erwirtschaften. Deswegen sind einige Tausend zurückgekommen. Es gibt ferner in kleinen Zahlen im akademischen Bereich auch Rückkehrer, die einen Studienaufenthalt im Ausland hatten die glücklicherweise auch wieder zurückkehren. Es sind wenige, aber die gibt's auch. Und auch das nicht zu vergessen, es gibt schon auch noch Menschen, die hier bleiben und zwar zunehmend weniger, aber Leute, die auch eine gute Ausbildung haben, die sich hier engagieren und die Probleme auch im Rahmen der Möglichkeiten angehen.
Sprechen wir in Deutschland von Ziel- oder Aufnahmeländern von Migranten und Flüchtlingen, denken wir vor allem an Länder der Europäischen Union. Wohin gehen die Menschen, die Venezuela verlassen?
Die ganz überwiegende Mehrheit geht in Länder der Region. An der Spitze steht das Nachbarland Kolumbien. In Kolumbien halten sich rund 1,7 Millionen Venezolaner auf. Danach kommen Peru mit ungefähr 1 Million Venezolanern. Dann liegen ungefähr gleich auf Chile und Ecuador mit um die 400.000 bis 500.000 Venezolanern. Es geht auch eine Reihe von Venezolanern in die USA. Dort gibt es auch ungefähr 500.000 Venezolaner. Dann kommt Spanien, auch mit ungefähr 400.000. Und vielleicht, da wir gerade in Deutschland gehört werden, also dort gibt es ungefähr 10.000 Venezolaner. Auch nach Umfrage der Katholischen Universität sind gerade Zielländer der letzten Migrationsbewegung, also mit ganz deutlichem Vorsprung nochmal Kolumbien, Peru und Chile. Die Gründe sind, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Einmal die direkte Nachbarschaft, also Kolumbien, Nachbarland. Dann geht es natürlich auch um die Sprache. Deswegen bleiben viele Venezolaner eben in der Region, gehen in lateinamerikanische Länder oder zum Teil eben auch nach Spanien. Ein weiterer Grund sind sicherlich auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die waren, glaube ich, gerade zu Anfang dieser Migrationsbewegung relativ gut in anderen lateinamerikanischen Ländern, gerade weil viele auch gut ausgebildete Venezolaner gegangen sind, die dann auch gute Chancen hatten. Ferner gibt es traditionell auch eine relativ enge Beziehung zu den USA, so dass viele Venezolaner auch in den USA zum Beispiel studiert haben. Und es ist dann eben auch naheliegend, in die USA zu gehen. Bei der Entscheidung für Migration spielen natürlich auch die Bedingungen für den Aufenthalt eine Rolle. Kolumbien hat im Februar diesen Jahres einen temporären Schutzstatus für Venezolaner in Kolumbien eingeführt. Es sind eben diejenigen, die schon da sind und die ihren Migrationsstatus noch nicht klären konnten. Die bekommen diesen temporären Schutzstatus, der im Fall von Kolumbien gültig für 10 Jahre ist. In den USA ist es inzwischen ähnlich. Es gibt auch diesen temporären Schutzstatus für Venezolaner, die sich allerdings bereits in den USA aufhalten müssen. Und in dem Fall ist dieser Status für 18 Monate gültig. Also das ist zumindest eine große Erleichterung für die Formalitäten und um den Aufenthalt zu regeln. Im Fall von EU-Deutschland ist es so, dass die Einreise für Venezolaner ohne Visum möglich ist. Also ganz normal wie ein Tourist in Anführungsstrichen, also bis zu 90 Tagen. Und wenn Venezolaner dann da bleiben wollen, gut, stellt sich für sie eben die Frage, wie gehen sie da ihren Aufenthaltsstatus an? Das kann teilweise im Rahmen eines Studiums erfolgen oder durch Arbeitssuche. Es gibt darüber hinaus aber auch Venezolaner, die aufgrund ihrer Notlage in der EU Asylanträge stellen. Aus Angaben der EU habe ich entnommen, dass die Anzahl von Asylanträgen von Venezolanern in der EU sogar relativ hoch ist. Und sie hat sich im Jahr 2019 auf mehr als 45.000 Menschen belaufen und verdeutlicht die Dimension dieser Migrationsbewegung.
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit will in den betroffenen Ländern einen Beitrag zur Fluchtursachenminderung leisten. Es geht weltweit aber auch darum, über Fluchtursachen hinaus die Schaffung besserer Lebensbedingungen zu unterstützen. Was sehen Sie als die größten Herausforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit in Venezuela?
Da gibt es ganz verschiedene Faktoren. Deutschland ist ebenso wie andere Länder derzeit in Venezuela vor allem im Bereich der humanitären Hilfe engagiert. Das BMZ unterstützt darüber hinaus Maßnahmen für Migranten in der Region und für die Aufnahmeländer. Und das ist angesichts der schwierigen Situation in den Aufnahmeländern, die zunehmend auch vor eigenen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen stehen, sehr wichtig. Allerdings ist die Verbesserung der Lebenssituation in Venezuela und natürlich die Eröffnung von Perspektiven hier vor Ort mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger. Es gibt verschiedene Faktoren. Dazu muss man wieder auch auf die politische Situation hier blicken. Die Regierung und die Opposition befinden sich derzeit in einem neuen Anlauf, einen Dialog oder Verhandlungen zur Lösung der politischen und wirtschaftlichen Krise aufzunehmen. Es gibt viel Polarisierung, es gibt festgefahrene Positionen. Teilweise leben Regierung und Opposition auch in parallelen Welten. Es geht teilweise auch darum, sich überhaupt gegenseitig anzuerkennen und um zu einem Dialog oder zu Gesprächen zu kommen, müssen sich letztlich alle bewegen. Hier sind vor allen Dingen Venezolaner gefragt in Venezuela und die Impulse müssen auch von innen kommen. Von außen kann dann unterstützt werden. In dieser komplizierten Situation ist inzwischen klar geworden, dass die dringend nötige Verbesserung der Lebensbedingungen allerdings jetzt nicht warten kann, bis die politischen Fragen geklärt sind. Es wurde in den letzten Jahren häufig verknüpft. Also es muss gleichzeitig eine Lösung der politischen, wirtschaftlichen, humanitären Krise erfolgen. Allerdings setzt sich jetzt die Erkenntnis durch, die politische Situation ist wirklich festgefahren und man kann aber nicht so lange warten, auch auf internationaler Ebene mit möglicher Unterstützung, also bis die politische Frage geklärt ist, denn die komplizierte wirtschaftliche, humanitäre Lage, die setzt sich natürlich fort. Da haben sich jetzt alle Beteiligten in den letzten Monaten auch bewegt und es setzt ein gewisses Umdenken ein. Es gibt verschiedene neue Ansätze auch für humanitäre Hilfe. So hat vor kurzem das World Food Program der Vereinten Nationen ein Programm zur Nahrungsmittelhilfe in Venezuela aufgenommen. Und wie gesagt, also Deutschland ist schon seit einiger Zeit auch im Bereich der humanitären Hilfe engagiert. Allerdings sind darauf hinaus natürlich weitere Schritte nötig, denn über diese humanitäre Hilfe hinaus ist es wichtig, auch zu einer Wiederbelebung der Wirtschaft zu kommen, um mehr Perspektiven zu schaffen.
Was kann man in diesem Kontext konkret tun? Wie sieht Ihre Arbeit genau aus?
Ja, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist hier in Venezuela seit fast 60 Jahren mit einem Büro vertreten. Also ist wirklich schon lange, lange hier und hat verschiedene Situationen hier auch mitgemacht, mit durchgemacht und miterlebt. Aufgrund der aktuellen Situation hat sich die Adenauer-Stiftung hier in Venezuela auch jetzt verstärkt des Themas Wirtschaft angenommen. Wir starten voraussichtlich in Kooperation mit der Katholischen Uni in der zweiten Jahreshälfte ein Sonderprojekt der deutschen Zusammenarbeit zum Thema Reaktivierung der Wirtschaft, um mit verschiedenen Gruppen auch hier in einen Dialog zu kommen und Ideen zu erarbeiten. Also wie können Konzepte hierzu aussehen? Wir haben ferner in der vergangenen Woche einen Diplomkurs, auch mit der Katholischen Universität, gestartet zum Thema Staat und Markt in Venezuela, Herausforderungen für die Zukunft. Dazu haben wir verschiedene Akteure eingeladen aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem Bereich von der Zivilgesellschaft, aus dem akademischen Bereich, um gerade da zu diskutieren, also wie können Konzepte aussehen und was sind in einem Staat die Aufgaben, die der Staat selber übernimmt, was überlässt man dem Markt, also was ist nötig, um wieder zu einem funktionierenden Wirtschaft und Staatswesen zu kommen.
Frau Schwarzbauer, was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern abschließend mitgeben?
Also ich habe viele Zahlen genannt und man muss sich, glaube ich, immer bewusst sein, dass hinter diesen genannten Zahlen natürlich ganz verschiedene Schicksale von Menschen stehen. Migration ist ein sehr breites Phänomen und hinter diesen Zahlen verbergen sich wirklich ganz, ganz unterschiedliche Lebenssituationen, ganz unterschiedliche Schicksale. Angefangen von jemandem, der vielleicht relativ bequem das Land verlässt, auf einem bequemen Weg vielleicht ins Flugzeug steigt und irgendwo hinfliegt. Auf der anderen Seite aber eben auch vielfach die Situation von Leuten, die eben nicht genügend finanzielle Mittel haben, die sich wirklich auf den Weg machen mit Gepäck zu Fuß, die gut über die Anden wandern, die nach Kolumbien gehen. Teilweise Menschen, die wirklich von Kolumbien dann zu Fuß auch weitergezogen sind nach Peru. Also es ist wirklich eine ganze Breite von Schicksalen, die sich eben dahinter verbirgt. Und das darf man auch nicht vergessen. Dann bin ich natürlich selber auch irgendwie Migrant, vielleicht ein privilegierter Migrant, da ich jetzt kein unmittelbares Überlebensproblem habe. Aber natürlich auch Migrant in dem Sinne, ich lebe auch in einem anderen Land, muss dann natürlich auch verschiedene Voraussetzungen erfüllen, auch bürokratische Schritte. Und ich nehme das eigentlich so wahr, dass man dem Land, in dem man sich befindet oder das einen aufnimmt, grundsätzlich auch erstmal dankbar sein kann. Also deswegen bin auch ich dankbar, dass ich hier in Venezuela sein darf.
Frau Schwarzbauer, herzlichen Dank. Die Konrad-Adenauer-Stiftung setzt sich national und international durch politische Bildung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit ein. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit in Deutschland und weltweit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.kas.de. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, freue ich mich über Ihre E-Mail an latoya.waha@kas.de. Im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung bedanke ich mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Tag.